Hier ist immer Sommer. Also mal ist der Sommer ein bisschen wärmer, dann sind halt 34 Grad, oder mal ist er ein bisschen kühler, dann sind es 32 Grad. Aber das ist so, der Temperaturwechsel ist halt nicht da, wo man mal Schiedwetter mit 2 Grad hat oder sowas, das gibt's hier nicht. Wenn es richtig kalt ist, dann sind es 25 Grad.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Willkommen zurück, ich bin Nicolas Kreuter. Ja, was denkst du, wohin die meisten Deutschen wohl auswandern? Das Statistische Bundesamt hat vor kurzem die beliebtesten Zielländer der Deutschen im letzten Jahr, also für 2021, veröffentlicht. Und ich habe mir die Top 7 einmal rausgesucht. Auf Platz 7 ist Großbritannien, auf der 6 Frankreich, auf Platz 5 die Türkei, auf der 4 Spanien und aufs Treppchen geschafft haben es auf Platz 3 die USA. Auf Platz 2 der beliebtesten Auswanderungsländer der Deutschen ist Österreich. Und auf der 1 nach wie vor mein Heimatland, die Schweiz. Also dahin wandern die meisten Deutschen aus. Mein heutiger Gast im Podcast ist in keines dieser Länder ausgewandert. Ihn hat es viel, viel weiter weggezogen, und zwar nach Singapur. Und seine Geschichte zeigt, dass das Leben sich vom einen auf den anderen Tag ändern kann, wenn man es nur zulässt. Denn Lutz hätte wahrscheinlich ein Jahr vor seiner Auswanderung nie geglaubt, dass er selbst bald in Singapur leben wird.
Mein Podcast.
Und das ist heute Lutz Rahe. Und sein Leben hat sich mit Mitte 50 komplett verändert, denn Lutz arbeitete in Deutschland als Informatiker. Er war verheiratet, hatte eine Familie und hatte aber irgendwann einmal den Gedanken, dass er sein Englisch verbessern möchte. Und dieser eine Gedanke hat am Ende dazu geführt, dass Lutz Deutschland verlassen hat und seit 2018 in Singapur lebt. Mehr dazu gleich. Ja, der Stadtstaat zwischen Malaysia und Indonesien ist das Tor nach Südostasien. Singapur ist nicht nur ein starker wirtschaftlicher Ort, sondern auch ein touristischer Magnet. Ich war selber schon da und ich bin sehr beeindruckt von diesen futuristischen Wolkenkratzern. Es gibt eine Formel-1-Rennstrecke dort, der Flughafen ist riesig und topmodern, atemberaubendes Riesenrad mitten in der Stadt, sensationelles Essen und vor allen Dingen eine Pflanzenwelt, die ich so noch nie gesehen habe in einer Stadt, weil Singapur wirkt wie ein botanischer Garten. Ja, und ständig sind auch Gärtner unterwegs, ich glaube aber nur nachts, weil man sieht sie nicht tagsüber, die alles pflegen. Singapur ist aber auch bekannt für strenge Gesetze, was zur Folge hat, dass es kaum Kriminalität gibt und alles sehr sauber ist. Wie Lutz Rahe also so überraschend nach Singapur gekommen ist, wie er lebt, was er arbeitet und wie krass die Unterschiede wirklich sind, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Lutz.
Ja, hallo Nicolas.
Lutz, wenn du bei dir in Singapur aus dem Fenster schaust, was siehst du da aktuell?
Im Moment sehe ich gar nichts, was dunkel ist, aber ansonsten sehe ich Häuser und noch mehr Häuser und eine Baustelle direkt vor der Tür.
Du wohnst also direkt City, ne?
Es ist gar nicht so in der City, also es ist schon so bummelig 10, 15 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, aber hier ist halt nur City. Hier ist nichts anderes.
Weil ich war einmal in Singapur und ich kenne halt diesen Stadtstaat oder generell halt die City als sehr grün, weil ich kann mich noch erinnern, dass wir auch, als wir vom Flughafen da hingefahren sind, dass selbst an den Autobahnbrücken Blumenkästen hingen. Also wo da Blumen gewachsen sind.
Das ist korrekt. Also Parks haben wir hier ohne Ende. Also wir haben auch hier ganz in der Nähe einen kleinen Wasserlauf, der dann auch nicht mehr so klein ist, wenn es geregnet hat. Da sind dann auch Wege dran und ganz viel Grün und da sieht man auch keine Häuser mehr und man hört den Verkehr nur noch ganz schwach und dumpf. Aber wie gesagt, das sind kleine Oasen, die man überall findet. Und wie gesagt, im Osten, also quasi da, wo auch der Flughafen liegt, da ist der sogenannte East Coast Park, der ist so, schätze mal, 15, 20 Kilometer lang. Der zieht sich tatsächlich auch an der Autobahn längs. Also deswegen, also wenn man vom Flughafen reinfährt in die Stadt, da fährt man tatsächlich die ganze Zeit an den Park längs. Und das kommt einem dann immer sehr, 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 sehr grün vor.
Deswegen, mir kam es immer vor, als würde ich durch einen botanischen Garten da fahren mit dem Taxi.
Ja, nein, aber sonst ist das normal, dass hier alle Brücken und alle Wege sind bepflanzt. Also hier gibt's überall Hecken und Bäume, nicht nur allein, damit es schön grün ist, sondern auch wegen des Schallschutzes.
Super. Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch heute, nicht nur, weil ich ein großer Singapur-Fan bin, sondern weil diese Geschichte, also deine Geschichte auch zeigt, dass das Leben so viele Chancen und Möglichkeiten hat, man muss sie nur erkennen und dann auch zugreifen. Denn das Spannende ist bei dir, dass deine Auswanderung eigentlich völlig untypisch beginnt, und zwar mit dem Wunsch, dein Englisch zu verbessern.
Ja, das...
Und zwar nicht vor Ort, ne?
Nee, das wollte ich eigentlich immer noch. Also in Deutschland habe ich das gestartet, weil mein Beruf eben halt alle Texte definitiv auf Englisch sind. Und ich habe schon mal eine Zeit lang auch im Ausland gearbeitet, also auch in Irland und in Nigeria zum Beispiel. Und da spricht man halt immer nur Englisch. Und wenn man dann so abseits seines Schulenglisches versucht, man eine Konversation aufzubauen, kommt man sehr schnell an seine Grenzen, um halt den Wortschatz ein bisschen aufzufrischen oder aufzustocken und eben halt das Ganze mal wieder so nach 30 Jahren Schulabschluss mal wieder so ein bisschen auf Vordermann zu bringen, habe ich eben halt versucht, das Ganze mal mir wieder neu beizubringen. Also in einem Forum mich angemeldet, wo dann halt den ganzen Tag auch nur Englisch kommuniziert wird und halt nicht nur schriftlich, sondern auch, wo man dann auch mal miteinander gesprochen hat.
Das heißt, es war so ein Chatforum, wo Leute, die Englisch sprechen, dann Deutsch lernen wollten oder wie funktionierte das?
Genau, richtig. Das ist, war auch ein halbberufliches Forum, wo es dann auch um technische Themen geht. Ah. Aber eben halt, dass man auch mit anderen Leuten von anderen Berufszweigen mal sich unterhält, weil normalerweise, wenn sich zwei ITler unterhalten, die haben immer die gleichen Schlagwörter. Aber wenn sich jetzt ein ITler mit einem Fach, hier mit einem Büro Fachangestellten zum Beispiel versucht auszutauschen, fehlen ja diese ganzen Gemeinsamkeiten. Und dann einen gemeinsamen Stand daraus zu finden, das war eben halt dann die Herausforderung.
So. Was ist dann passiert?
Ja, dann habe ich also meine jetzige Freundin da kennengelernt. Wir haben uns sympathisch gefunden in dem Sinne, dass wir halt öfter dann miteinander gesprochen haben. Zuerst nur in diesem Forum und anschließend dann halt abseits davon in Skype. Dass wir halt einmal wöchentlich, nachher dann zweimal wöchentlich, dann alle zwei Tage und nachher dann irgendwie fast schon täglich miteinander in Skype gesprochen haben.
Also ich kann mir vorstellen, dein Englisch hat sich dann wahrscheinlich rasant verbessert.
Glaube ich schon. Also ich habe ja keinen Vergleich. Ich höre mich ja nicht selber, wenn ich meine alte Aufnahme von mir sehen sollte oder sowas im Englischen. Definitiv hat sich da mein Englisch verbessert. Was sie immer anspricht, sowas, dass sie das ganz ulkig fand, dass mein erster Satz, den ich zu ihr gesagt habe, war Huhu. Also nicht Hi, Hi. Sie fragte sich dann schon, ob ich zu dämlich bin, irgendwie die richtigen Tastaturbuchstaben zu finden. Weil das U und das I natürlich auch noch nebeneinander liegen.
Das heißt, also sie kommt ja nicht aus der Branche, glaube ich. Das heißt, ihr habt euch da kennengelernt, dann ja offensichtlich ineinander verliebt, denn sie ist ja der Grund auch gewesen, warum du heute in Singapur lebst. Vielleicht noch kurz zu deinem Leben in Deutschland. Ich glaube, du warst ja angestellt, ne? Du hast ja auch Familie, warst verheiratet. Wie war das so zu der Zeit?
Stressig. Muss man ganz ehrlich sagen, das war also privat stressig, was man dann immer versucht hat von der Firma oder was von seinem Beruf dann fernzuhalten. Also es war keine angenehme Zeit.
Und du bist dann nach Singapur geflogen, um sie dann das erste Mal zu besuchen, ne?
Nee, also das erste Mal war sie in Deutschland. Erste Mal war sie in Deutschland für ganz kurz nur, für 3 Tage. Also sie war länger in Deutschland, beziehungsweise länger in Europa, weil sie eine Geschäftsreise hatte. Aber sie hat dann extra nochmal einen Schlenker über Hamburg gemacht. Da haben wir uns also das erste Mal dann getroffen und dann gesagt, wir wollen uns wiedersehen. Dann bin ich dann halt im April, also 3 Monate später, nach Singapur geflogen.
Dann beschreib mal das erste Mal in Singapur. Du warst, glaube ich, vorher noch nie da. Wie war das? Was für einen Eindruck hat diese Stadt auf dich gemacht?
Also ich war ja noch nie in Asien gewesen, davon ganz abgesehen.
Ach, noch gar
nicht?
Nein,
Asien war für mich völliges Neuland. Also ich bin mal in die andere Richtung, in die USA geflogen, bis in die Dominikanische Republik. Das war mein weitester Flug überhaupt. Aber nach Asien fliegen war da mal... Ja, kam man da an. Das Erste, was einem dann schon, wenn man aus dem Flugzeug aussteigt, ist, dass es warm ist. Und dann kommt man in diesem riesigen Flughafen, in Changi Airport an, wo sich dann auch die ganzen deutschen Flughäfen oder was man so kennt, hinter verstecken kann, weil das Ding sehr luxuriös oder einzigartig eingerichtet ist. Na, wenn man dann so die Immigration Control passiert hat, also wo man sich dann anmelden muss mit Fingerabdruck und allem Krimskrams, mit Passkontrolle und dann quasi in die große Halle kommt mit Teppichen und 3D-Skulpturen und zig Elektronik-Sachen, ist man echt beeindruckt. Muss man ganz ehrlich sagen. Ist man schon, ist man baff.
Und der Rest, also ich hoffe, du bist nicht allzu lange im Flughafen hängen geblieben, ne?
Nein, natürlich nicht. Sie hat mich da abgeholt und dann sind wir halt in die Stadt reingefahren und natürlich klebt man die ganze Zeit dann am Fenster und versucht, mal seine Eindrücke zu sortieren. Aber sie hat mich dann erstmal in so ein Airbnb geschafft, dass ich mich erstmal ein bisschen ausschlafen konnte. Und nächsten Tag haben wir dann quasi angefangen, alles zu erkunden, was ich noch nicht so kenne. Ich kannte ja gar nichts davon, ganz abgesehen, aber dann hat sie mir so ein paar Schlagwörter oder beziehungsweise so ein paar, wie nennt sich das, Sehenswürdigkeiten eben halt dann gezeigt aus Singapur.
Sie kommt auch von da oder ist sie auch dahin ausgewandert?
Sie ist gebürtige aus Malaysia, also aus Kuala Lumpur, die Ecke, also Chinesin, ja. Wohnt aber schon seit mehr als 20 Jahren in Singapur. Sie ist auch eine Eingebürger, sie hat sich also einbürgern lassen.
Ja, weil Singapur ist ja sehr international. Also natürlich eben sehr viele Leute aus Asien, die halt da auch aus erster Linie wegen der Arbeit dahin kommen, dann eben auch aus westlichen Ländern, weil das ja auch Singapur so ein bisschen das Tor zu Asien ist. Deswegen halt, glaube ich, sehr Multikulti da auch, ne?
Also mittlerweile kann ich die Völker auch so ein bisschen auseinanderhalten. Also hier läuft quasi von Malaien, also aus Malaysia, Indonesia, Chinesen, Filipinos, läuft hier alles kreuz und quer durch die Gegend, also ganz viel Asien, plus eben halt dann die ganzen Expats, also die ganzen Angmors, die ganzen Westler. Also die meistens aber eben halt aus USA, Kanada, Australien ganz viele und eben halt auch ein Schwung Deutsche, beziehungsweise aus Zentraleuropa dann hier.
So, das heißt der erste Besuch dann in Singapur, also ein halbes Jahr, nachdem du eben deine zukünftige Frau, Freundin da kennengelernt hast. Wie lange hat es dann gedauert, bis du dahin ausgewandert bist und was war eigentlich dann der Grund? Also weil sie hätte ja auch nach Deutschland kommen können.
Ja, hätte sie auch kommen können. Aber wie gesagt, also das war dann im April, im August kam sie dann nochmal. Wir hatten dann auch angefangen, Pläne zu schmieden. Und zwar hieß das, also wer zuerst einen Job im Land des anderen findet, der zieht um.
Alles gut.
Also wir hatten uns das beide offen gelassen, wer wohin zieht. Ich hatte mich dann halt schon hier in Singapur beworben, also auch über Agencies, weil das ansonsten relativ schwierig ist, an Jobs ranzukommen. Und sie halt über Xing und LinkedIn halt auf Jobs in Deutschland, wobei natürlich dann die Sprachbarriere Schwierigkeiten macht, weil hier in Deutschland fast alle Jobs immer Deutsch voraussetzen, also ganz wenig nur rein internationale Jobs zur Verfügung steht. Ja, und dann, als ich dann nochmal im November dort im Urlaub war, habe ich aber schon Vorstellungsgespräche gebucht während dieses Urlaubs und hatte einen Vertrag in der Tasche, als ich dann zurückgeflogen bin, um meine Sachen zu packen.
Okay, also roundabout ein Jahr später.
Ja, genau, roundabout ein Jahr später oder sowas. Zum Silvester, also zum Jahreswechsel 2018, 2019, habe ich quasi alles aufgelöst, mich abgemeldet und bin dann in so einem 24-Stunden-Flug über Paris, China nach Singapur geflogen.
Wow. Wie oft hast du gedacht, ich mache gerade den Fehler meines Lebens?
Oft. Am Anfang oft, danach gar nicht mehr. Ja, und ansonsten immer mal, wenn es hier mal Knatsch gibt oder sowas, dann wünsche ich mir auch schon, dass ich dann nicht weit, weit weg wünsche. Aber ansonsten fühle ich mich hier pudelwohl. Also ich habe mich nicht so weit hier wieder weggewünscht, dass ich irgendwelche Schritte unternommen habe, um hier wieder wegzukommen, sondern das ist dann so dieses Normale, dass einem ja in einer Zeit dann doch irgendwie Jahreszeiten fehlen oder auch die ganzen Freunde fehlen, das Essen halt dann doch anders ist. Da hat man dann ulkigerweise auch, obwohl man sich das nicht eingesteht, auch ein bisschen Heimweh.
Ja, weil du bist jetzt fast seit 4 Jahren da. Das ist natürlich dann, glaube ich, auch eben nochmal was anderes, wenn man sich das Land ja aussucht und vielleicht vorher schon ein paar Mal da war und weiß, man will unbedingt dahin. Also wie jetzt ich zum Beispiel eben auch mit Irland. Bei dir halt eben, weil die Liebe so der Grund war. Das heißt, du standst aber bisher noch nie an dem Punkt, dass du gesagt hast, okay, nein, ich möchte doch lieber nach Deutschland, weil mir das hier doch zu anders ist.
Nein, also an dem Punkt stand ich noch nie.
Ja, wenn wir mal so ein bisschen allgemein über Singapur sprechen, der Stadtstaat hat so die Größe von Hamburg, aber 5,5 Millionen Einwohner. Wie würdest du das Leben da beschreiben? Also wenn du jetzt jemandem das erzählen müsstest, der noch nie da war, wie ist das da?
Hektisch. Es ist wirklich hektisch. Singapurer haben alles, aber keine Geduld, kann man immer so lapidar sagen. Also es ist alles sehr, sehr schnell und immer, oder nicht immer, aber so 20 Stunden am Tag. Also so mal so zwischen 1 Uhr morgens um 5 Uhr morgens und sowas ist es ein bisschen ruhiger, aber ansonsten ist hier immer Action, also immer was los. Also es ist nie so, dass es irgendwie komplett ruhig ist oder alles irgendwie runtergefahren wird, sondern hier ist wirklich 24 mal 7 mal 365 Tage im Jahr ist hier Hektik angesagt. Das geht schon damit los, wenn man aus dem Haus geht, dass die Autofahrer hier in Singapur, also wenn man nicht in 0,5 Sekunden an der Ampel steht und man fährt dann los, sobald es grün wird, also eine Gelbphase gibt's hier nicht, es springt von rot direkt auf grün, dann hupen die schon. Also die werden dann enorm ungeduldig. Und deswegen, also da, das Leben ist hier schneller. Also auch wenn man zum Beispiel Essen bestellt im Restaurant oder im Hawker Center und im Restaurant kommt das, ist das nach 10 Minuten noch nicht da, dann wieso dauert das so lange heute? Also das sind die nicht gewöhnt. Also dass man auch sich gemütlich hinsetzt und da mal sein Essen genießt irgendwie über eine halbe Stunde oder Stunde oder sowas. Nein, das ist hier nicht drin. Also hier wird dann das Essen reingeschaufelt oder wird sowas relativ schnell gegessen, weil man hat danach ja noch irgendwas anderes zu tun.
Wie sind dir die Menschen da begegnet? Also jetzt mal abgesehen davon, dass sie natürlich eben so mehr pushen, ein bisschen mehr gestresst sind. Was ist das aber so für ein Typ Mensch, der da lebt?
Also hier gibt es natürlich auch alles. Also die Menschen sind nicht anders als bei uns. Zu Expats, also zu Angmors, zu Lang, also zu Ausländern, so wie ich da einer bin, sind die auch anders als zu Einheimischen. Wenn wir freundlich sind, sind die super freundlich. Wenn wir versuchen, die zu ignorieren, die sind immer noch irgendwie wie dienstbare Geister und wuseln um einen herum und versuchen einem irgendwie zu helfen, weil man ja vielleicht als Ausländer oder sowas irgendwie nicht gerade weiß, wo man irgendwelche Produkte findet, wenn man jetzt einkaufen geht oder wenn man was bestellen will oder sowas. Also die sind enorm hilfsbereit. In Deutschland ist es ja nicht so der Fall, aber oder sowas, wie man das ja bezeichnet als Dienstleistungswüste, gibt es hier nicht. Also hier ist, wenn man Hilfe braucht oder Dienstleistung braucht oder sowas, kriegt man die auch.
Ja, und du kommst ja auch gut durch mit Englisch, ne?
Ja, selbst wenn das ein Onkel oder eine Auntie, also ein älterer Herr oder eine ältere Dame aus China oder sonst wo ist, der kein Englisch spricht, hat man immer noch seine Finger und da alle Gerichte, wenn man was bestellt, Nummern haben, kann man ja sagen, ich hätte gerne 5 oder sowas. Das reicht dann schon. Und Tapao heißt zu mitnehmen und wenn er dann fragt Tapao und man sagt, nein, no, dann weiß er das auch, dass man das hier essen will.
Okay. Ja, ich kann mich an solche Szenen auch erinnern, also eben an diese Freundlichkeit, ich weiß auch noch im Hotel und so, ich wollte was ausdrucken und dann kam irgendwie der Manager runter und dann durfte man da in sein Büro und durfte da was ausdrucken und so weiter. Also wirklich total freundliche Menschen. Generell kann ich mich auch noch daran erinnern, dass ständig alles klimatisiert ist, also dass auch die Türen beim Hotel offen sind, aber die Klimaanlage läuft, dass die Taxen eiskalt sind, ne, wenn du da einsteigst, ist das heute noch so?
Ja, die Taxen sind immer noch kalt. Die Busse sind viel kälter. Also die, ja. Wenn die Busse an einem vorbeifahren, die Scheiben sind immer alle beschlagen. Die sind also voll kondensiert, weil es da drinnen halt eisig kalt ist. Wenn man am Einkaufszentrum vorbeigeht, weil die Tür laufend auf und zu geht, dann weht einem immer ein eiskalter Hauch ins Gesicht. Also es ist richtig kühl. Im Büro habe ich eine Jacke an, weil mir das zu kalt ist.
Ja, krass. Also deswegen ja, vor allen Dingen, weil es ja eben draußen, wie warm ist jetzt? 35 Grad oder was sind so die...
Tagsüber haben wir so zwischen 33 und 34. Im Moment ist es gerade wieder ein bisschen wärmer. Nachts geht das dann runter so auf 27, 28 vielleicht. 27, ja. Mhm. Im Moment dürften wir doch so um die 30 haben.
Weil du das vorhin gerade mit den Jahreszeiten gesagt hast, das fehlt dir da.
Ja, hier ist Sommer. Hier ist immer Sommer. Also mal ist der Sommer ein bisschen wärmer, dann sind halt 34 Grad oder mal ist er ein bisschen kühler, dann sind es 32 Grad. Aber das ist so der Temperaturwechsel ist halt nicht da, dass man, mal Schiedwetter mit 2 Grad hat oder sowas, das gibt's hier nicht. Also wenn es richtig kalt ist, das hatte ich hier auch, dann sind es 25 Grad. Oder 24 Grad. Das ist dann also richtig, richtig kalt. Da läuft ja auch jeder mit einer Jacke rum. Möglichst auch noch mit Handschuhen, wenn es geht. Aber na gut, das ist übertrieben, aber mit einer Jacke. Und auch ich bin dann schon so dermaßen temperaturfühlig geworden, dass ich das auch als kalt empfinde.
Da kann ich dich nur empfehlen, komm mal wieder nach Irland. Dann lernst du, was kühl ist. Singapur ist ja auch bekannt für Sauberkeit. Ist ja, also ich kann mich eben auch erinnern, es gab auch draußen immer Plätze, wo man rauchen durfte und da musste man auch immer strikt einhalten. Also ich rauche nicht, habe das aber immer gesehen. Und natürlich eben Kaugummi auf den Boden schmeißen oder so geht gar nicht, ne, weil da auch relativ hohe Strafen sind. Wie ist das heute? Ist das immer noch so Sauberkeit das Thema?
Ja, also Sauberkeit ist immer noch ein großes Thema, ist auch immer noch sehr sauber hier. Mittlerweile ist Kaugummi kaufen erlaubt, also nicht nur aus medizinischen Gründen, also man kann es da definitiv jetzt auch im Laden kaufen. Das ging früher ja nicht. Aber auch im Boden spucken, Kaugummi kostet $500 Strafe. Das ist immer noch drin. Ja. Auch sonst so Zigaretten, Kippen irgendwo hinschmeißen. Wenn man erwischt wird, wird's teuer. macht man, also ich rauche auch nicht. Es gibt natürlich Leute, die machen es dann auch, also an diesen Raucherplätzen oder da, wo geraucht werden darf, weil da dann diese großen Tonnen stehen. Die scheinen die Abfalleimer dann auch zu verfehlen. Also da liegen dann auch ganz viele Kippen drumrum oder relativ viele Kippen. Aber spätestens nach einer Stunde oder zwei Stunden oder sagen wir mal 3-4 Mal am Tag oder sowas, taucht dann irgendjemand auf mit einem Kehrbesen und dann wird das alles aufgeräumt und dann ist das auch wieder weg.
Ja, das ist ja dieses Thema. Ich hatte mich da auch länger mal mit einem Auswanderer unterhalten, eben dieses Thema um diese Gesetze, die es da gibt, die ja sehr strikt sind, mit sehr krassen Strafen natürlich auch, was man aus Deutschland gar nicht kennt. Was ja aber am Ende eben auch dazu führt, dass es ja, glaube ich, auch null Kriminalität gibt in dem Land, ne?
Also es gibt schon Kriminalität, aber eben halt sehr, sehr gering. Wenn mal jemand erwischt wird, beim Ladendiebstahl beispielsweise, wird er auch öffentlich an Pranger gestellt, also in Anführungsstrichen. Also Es gibt hier Webseiten oder auch Facebook-Foren oder sowas, wo Verkehrsverstöße öffentlich gemacht werden, wo man dann halt sieht mit Nummernschild allen drum und dran, was der denn Böses gemacht hat. Und dementsprechend halten sich die Leute dann auch dran.
Wie siehst du das? Also vor allen Dingen, ich finde immer, es ist immer so die Sicht von außen, wo man das natürlich immer sehr kritisiert. Wie siehst du das, der als einer, der da drin lebt?
Habe ich kein Problem mit, ganz ehrlich gesagt. Also wir hatten hier auch während des Lockdowns, also beziehungsweise als das angefangen wurde, so ein bisschen wieder zu lockern, gab es hier ganz strikte Vorschriften, wie groß Gruppen sein dürfen. Also es waren nur 2 Personen oder dann irgendwann mal 5 Personen, wo man sich treffen darf oder solche Geschichten. Das war alles genau festgelegt. Das wusste jeder, weil das zigmal am Tag kommuniziert wurde per WhatsApp oder auch im Fernsehen und per Newspaper, überall. Wenn man sich dann nicht dran hält, auch Experts, die dann meinen, die müssten eine Feier machen draußen mit 10 Leuten drumstehen, ohne Maske und Alkohol konsumieren und dann anschließend aus dem Land gewiesen werden und ihre Arbeitserlaubnis verlieren, muss ich ganz ehrlich sagen, selber schuld.
Ja, ich sehe das genauso. Ich weiß das eben, dass viele kritisieren, weil es halt so krass ist und teilweise eben auch so bei Drogenbesitz und so kommst ja teilweise eben, wer irgendwie Marihuana in der Tasche hat und so, verschwindet dann schon mal 10 Jahre im Gefängnis und sowas. Also das ist schon sehr drastisch. Aber es hat eben auf der anderen Seite dann wiederum halt das Leben, was eben auch für die anderen Personen, die sich halt dann da dran halten, es eben viel mehr erleichtert, ne, und sich auch viel sicherer dann fühlen können.
Ja, also es ist hier nicht so, dass man als Frau oder sowas dann irgendwie nachts nicht auf der Straße von A nach B gehen kann oder sowas. Da kann man sich hier definitiv schon sicher fühlen. Und bezüglich Drogen, also nicht nur für 10 Jahre, sondern hier gibt's auch immer noch die Todesstrafe, die auch praktiziert wird.
Ja, lass uns mal noch kurz zu einem anderen Thema kommen. Bei dir war also nicht nur Beziehung neu, das Land neu, sondern eben auch der Job neu. Für jemand, der jetzt sich auch wünscht, da nach Singapur zu gehen, um da zu arbeiten, vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen Einblicke geben in diese Arbeitswelt. Du hast vorhin gesagt, sehr hektisch sind die Menschen. Betrifft das auch die Arbeitswelt oder wie unterschiedlich ist das da?
Bezüglich, also wenn man das so vergleicht, also ich kann es das so von meinem Beruf aus sagen, in der IT, dann ist Deutschland Hinterwäldlerland, was sehr langsam agiert. Singapur, auch die Arbeitswelt ist enorm hektisch. Wenn man jetzt ein Gegner, zum Beispiel einer von WhatsApp ist, also von diesem Messenger, wird man hier in Singapur nichts werden, muss man ganz ehrlich sagen, weil alles oder 99% aller Kommunikation mit Kunden und Kollegen über WhatsApp laufen. Also sobald ein neues Projekt zum Beispiel beginnt, da wird der Kunde richtet eine WhatsApp-Gruppe ein und dann lädt er alle Leute dazu rein, die dazu für dieses Projekt wichtig sind, oder wir machen das und laden den Kunden dazu ein. Oder es gibt eine interne Gruppe, nur für uns interne, die eben halt nur für dieses Projekt sind, sodass alle Kommunikation darüber läuft. Besser als per Mail, weil per Mail weiß man ja keiner nicht, wann der das mal liest oder sowas, sondern das ist alles über WhatsApp gemacht. Information läuft dadurch sehr schnell. Der Nachteil an diesen Dingern ist, hier gibt's aber auch keinen Feierabend in dem Sinne, dass man jetzt sagt, um 18 Uhr ist hier Schluss. Das sieht man auch in den Büros. Also wenn jetzt 18 Uhr ist, also auch bei uns im Büro, da geht keiner. Das ist ganz normal, dass man noch, sagen wir mal, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder eine Stunde einfach länger bleibt, um noch irgendwas zu erledigen oder noch mit seinen Kollegen irgendwas zu fachsimpeln, noch was abzuschließen, bevor man dann nach Hause fährt und dann während der Uber-Zeit noch irgendwelche WhatsApps dienstlich zu beantworten. schnell im Hawker Center was essen, um anschließend dann weiter an seinem Rechner zu sitzen und noch irgendwas zu erledigen. Das heißt, arbeitstechnisch ist hier auch die ganze Zeit rundum Service angesetzt. Also man muss die ganze Zeit arbeiten, dass man sagt, um 6 ist hier Schluss und dann lege ich mich dann auf die faule Haut und tu nichts, ist nicht. Kann man vergessen. Ist nicht drin.
Okay, das heißt also auch nicht 5 Tage Woche, sondern 6 Tage oder 7 Tage?
Kommt vor. Also 6 Tage ist eigentlich normal. Also nicht offiziell, dass man irgendwie am Samstag oder Sonntag ins Büro geht, aber dass man zum Beispiel freitags irgendwie noch einen Termin reinkriegt für Montagmorgen mit Kunden zu was besprechen. Da muss man übers Wochenende dann halt seine PowerPoint-Folien dazu vorbereiten. Mhm. Denn da stehen die hier drauf. Also auf PowerPoint-Folien fahren die voll drauf ab. Also möglichst viele Meetings mit ganz vielen PowerPoint-Folien, damit das dann auch schön grafisch aufbereitet wird, worum es dann eigentlich geht. Und dann anschließend nach diesem Meeting dann die ganzen Teilnehmer fassen das dann in ihre eigenen Worte zusammen. Da kriegt man auch nochmal 30, 40 E-Mails mit riesig langen Quotes. Wo man dann also spätestens nach 2 Tagen dann auch irgendwie den Überblick verliert, wer denn jetzt eigentlich was als letztes geschrieben hat, weil das dann also langsam ins Durcheinander geht.
Wie schwer fiel dir das am Anfang? Also hast du da oft verwundert den Kopf geschüttelt darüber, wie das da läuft?
Ja, am Anfang habe ich auch mich schon öfter gefragt, warum wir das nicht endlich mal loslegen, anstatt dann noch ein Meeting zu machen und noch ein Meeting zu machen und noch ein Meeting zu machen, weil es liegt nur daran, dass keiner was Finales entscheiden will. Hm. Keiner will irgendwie seinen Namen unter irgendwelche Aufträge setzen oder irgendwelche Entscheidungen, sondern jeder versucht das dann oder sich dann so weit abzusichern, dass das alles auch wirklich hundertprozentig wasserfest ist.
Jetzt ist Singapur relativ teuer, da gehen wir gleich noch drauf ein. Wie verhält sich das aber mit dem Gehalt? Also wenn ich jetzt so viel arbeite, ich schätze mal auch weniger Urlaub, als man natürlich in Deutschland hat, was verdient man denn da? Also wie viel Prozent mehr als in Deutschland?
Das liegt an dir selber. Also muss man ganz ehrlich sagen, das liegt an deinem Verhandlungsgeschick oder eben halt auf Stellen, die man sich so bewirbt. Bezüglich Urlaub ist es die Hälfte. Also ich habe jetzt 18 Tage im Jahr, glaube ich, wenigstens. Ja doch, 18 Tage. 15 Tage ist, glaube ich, so das Normal oder 18 Tage mittlerweile ist hier normal. Aber so mit 30 Tagen, das wird hier nichts. Hat man hier nicht. Und gehaltmäßig, ich verdiene, sagen wir mal, so bummelig 10-15% mehr als brutto in Deutschland. Aber das Steuermodell ist hier das Interessante. Also es ist nicht so in Deutschland mit Krankenversicherung und allem drum und dran und Lohnsteuer und all so ein Zeug, wo ich da ja so bummelig 40% Abzug habe oder 35-40%, habe ich hier, glaube ich, 7. Das macht sich dann schon bemerkbar auf dem Konto.
Das heißt, das mehr an Arbeit, was du da hast, lohnt sich dann am Ende auch.
Ja, also es lohnt sich definitiv. Klar sind hier einige Sachen sehr teuer und eine anderes noch mehr teurer, aber es gibt auch Dinge, die halt definitiv günstiger sind als zu Hause.
Nimm uns da mal so ein bisschen mit. Also die meisten interessiert natürlich eben so, wie so Miete, wie so Essen gehen, Einkaufen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wo bewegen wir uns da?
Ja, also Miete ist unter den Sachen, die teurer sind. Also es kommt drauf an, wo man wohnen will. Sagen wir es mal so. Je näher Stadtmitte, je teurer. Aber das ist ja in Deutschland nicht anders. Wenn man so ein bisschen an die Randbezirke ausweicht, wird es dann auch billiger. Aber das bedeutet trotzdem immer noch, es ist immer noch teuer. Also für, sagen wir mal, so eine Zwei-Zimmer-Wohnung oder sagen wir eine Drei-Zimmer-Wohnung zahlt man locker und schnell bummelig 2.500-3.000 Dollar. Im Monat. Die sind aber im Gegensatz zu Deutschland alle voll möbliert. Also man braucht keine Möbel kaufen, sondern die sind alle durchmöbliert. Von Schränken über Fernseher, Kühlschränke, Küchenzeile, Bett etc. Es ist alles da. Das Einzige, was du natürlich noch brauchst, ist Bettwäsche und so Zeug. Das muss man sich dann selber kaufen. Aber ansonsten.
Also die Klamotten sind noch nicht im Schrank.
Nein, die Klamotten sind noch nicht im Schrank, aber der Rest ist, wie gesagt, ist alles drin. Also ein bisschen außerhalb des Stadtzentrums am Rande zu wohnen, bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass man jetzt irgendwie abgeschnitten ist vom Rest der Welt. Also es ist nicht so wie in Deutschland, wo dann nur alle Jubeljahre dann mal ein Bus fährt oder eine U-Bahn. Die U-Bahn fahren hier zu Stoßzeiten im Minutentakt und die Busse alle 3 oder alle 5 Minuten. Also es gibt ja, der öffentliche Nahverkehr ist hier ein Traum. Also und auch eines der Dinge, die erheblich günstiger sind als in Deutschland. Also ich fahre auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln rein in die City und wieder zurück. Das sind einfache Strecke, sind das, schätze mal 17 Kilometer ungefähr. Brauche ich so eine halbe Stunde, 35 Minuten, also mit so einem Expressbus hin und mit der U-Bahn wieder gemütlich zurück nachher. Das kostet mich an Fahrtkosten täglich ungefähr $2.10. Das ist jetzt so umgerechnet, vielleicht 1,50 an Euro oder 1,60. Also es ist echt wenig im Gegensatz zu Hamburg zum Beispiel, wenn man diese Ringe hat oder was, wo dann so ein Ring mit so ein paar Stationen immer gleich 2,50 Euro oder sowas kostet. Also das ist ein Riesenunterschied. Man kann natürlich auch mit dem Auto fahren. Das ist wiederum etwas, das ist nicht nur teuer, das ist also fällt unter die Kategorie eigentlich nicht bezahlbar. Also es ist nicht nur der Preis des Autos ist teurer als in Deutschland, sondern man muss auch eine sogenannte COE, ein Zertifikat, ersteigern. Also nicht kaufen, sondern man muss das ersteigern. Das ist die Erlaubnis dafür, dass du 10 Jahre lang ein Auto fahren darfst. Also es ist kein Führerschein, sondern nur die Erlaubnis, dass du ein Auto haben darfst oder fahren darfst auf den Straßen. Und das kostet momentan für Autos bis zu 1500 Kubik, ungefähr $90.000.
Für 10 Jahre, ne?
Für 10 Jahre. Ja. Wenn das ausgelaufen ist, diese COE, die auch an das Auto dann gebunden ist, ja, dann kann man sein Auto entweder dauerparken oder verschrotten. Oder man muss eine neue COE beantragen oder beziehungsweise ersteigern, wo man ja nicht weiß, was das dann kostet. Also es gibt so Zeiten, sind die Preise ein bisschen günstiger und es gibt Zeiten, da ist die Nachfrage höher und dann sind die Preise halt entsprechend hoch. Und im Moment haben wir gerade wieder so eine Hochpreisphase in der COE.
Ja, der Effekt ist natürlich, ne, bei 5,5 Millionen Einwohnern auf so einer Fläche, wenn jetzt jeder ein Auto fahren würde, wäre das ja der Tod dieser Stadt. Also du würdest ja gar nicht mehr irgendwo hinkommen. Und das ist ja halt eben, ne, ich finde das ja auch gut, eben, dass man durch dieses öffentliche Verkehrsmittel und dieses System da die Leute eben auch dazu hinbringt, das halt zu nutzen und da halt eine Attraktivität schafft, dass man eben das Auto stehen lässt. Also ich glaube, das ist ja auch mit eben, dass man da auch in Singapur das Gefühl hat, man kann auch noch atmen und dass nicht die ganze Luft wie in Bangkok irgendwie so verpestet ist, ne?
Nee, das stimmt. Also die Regierung versucht natürlich dann oder deckelt damit den Stand zugelassener Autos. Also es sind, glaube ich, irgendwie 500.000 und das werden auch nicht mehr. Das, also erst wenn ein Auto irgendwo abgemeldet wird, kann wieder neues zugelassen werden. Ja. Also wir pendeln uns da im Moment gerade so ein. Deswegen also Staus, also Ausnahme ist natürlich, wenn es irgendwie einen Unfall gibt, aber ansonsten Staus gibt's hier nicht.
Nach knapp 4 Jahren in Singapur, ich weiß, immer schwer zu sagen, was war bisher so dein schönster Moment?
Also einer meiner schönsten Momente war es eigentlich, als ich das erste Mal, nachdem ich hier angefangen habe zu arbeiten und auch meine Arbeitserlaubnis habe und ich den Status habe, dass ich als so oft rein und raus reisen kann, wie ich will, dass ich durch die automatische Passkontrolle wie die Einheimischen gehen konnte. Also wo mein Pass dann einfach gescannt wurde und ich dann abseits von den Touristenschlangen zack, in der Ankunftshalle sozusagen da wieder drin war. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, da fühlte ich mich dann, ach, jetzt bist du wieder zu Hause. Das war so mit einer der schönsten Momente. Und ansonsten gibt's ja natürlich ganz viele. Also ob man mal einen Sonnenuntergang im Restaurant im Mount Faber sitzt und den Sonnenuntergang dann genießt zu Silvester oder sich das Feuerwerk zum National Day anguckt. Also schöne Momente gibt's ja zuhauf.
Wenn jetzt Leute zuhören, die auch nach Singapur auswandern wollen, welche Tipps gibst du mit und vor allen Dingen auch, welche Möglichkeiten siehst du denn für deutsche Auswanderer nach Singapur zu kommen?
Also Deutsche sind hier hoch angesehen, weil Deutschland immer noch eins der Länder ist, was, wenn die was sagen, wird's auch gemacht. So, das okay. Ist einfach so. Und eben halt unsere Pünktlichkeit wird hier sehr hoch geschätzt. Also wenn irgendwelche Terminsachen sind und das heißt, es ist ein Deutscher an dem Projekt beteiligt oder sowas, dann haben alle keine Sorgen, weil dann wird es auch fertig.
Okay, sehr gut.
Ansonsten, was ich mitgeben kann oder mitgeben muss, ist, sich einen Job suchen ist nicht einfach heutzutage. Das Government macht die Sache von Jahr zu Jahr schwieriger. Die Einstiegshürde, also einen EP oder eine Workpass zu bekommen, geht Jahr zu Jahr höher. Die versuchen natürlich zuerst ihre eigene Bevölkerung in Lot und Brot zu bringen, bevor sie dann irgendwelche Ausländer reinlassen. Ich kann nur sagen, also jetzt zum Beispiel mit IT angesagt ist, also jetzt eben halt zum Beispiel Cloud-Themen, seid da drin fit und bewerbt euch direkt bei Firmen über LinkedIn oder beziehungsweise auch über eins der lokalen Agencies hier. Plant ein, beziehungsweise sagt definitiv immer, dass ihr bereit seid zum Vorstellungsgespräch, also zur Zweitrunde, auch nach Singapur zu fliegen. Also nicht nur alles per Videokonferenz zu machen, also das ist beim Erstgespräch ganz normal, aber eben halt, dass ihr auch beim Zweitgespräch, dass man von mir das mit dem Urlaub verbindet oder sowas, aber vor Ort seid. Erstmal finden die Leute das sehr gut, dass man Initiative zeigt und quasi nicht wartet, dass man eingeladen wird, sondern eben halt dann auch proaktiv sagt, so nach dem Motto, ich bin dann und dann in Singapur, wir können uns dann auch treffen, beziehungsweise ich würde mich dann auch gerne vorstellen. Das zeigt ihnen eben halt, dass man auch wirklich dahinter steht, hinter seinem Bewerbungswunsch, dass man das auch will. Weil die Loyalität hier zu Firmen ist nicht besonders hoch ausgeprägt. Das heißt, hier wird auch enorm viel gewechselt. Es ist eine enorm große Fluktuation. Und wenn Firmen sehen, dass man hinter seinem Job steht und das denen auch vermittelt bekommt, dass man auch gerne längerfristig bleiben will und möchte, dann tun die auch das Risiko und gehen da quasi in Vorkasse bzw. in Vorleistung, diese ganzen Sachen dann, also den EP zu beantragen und denn das kostet die Firmen auch was. Also das ist nicht umsonst, dass die das machen können, sondern das müssen die auch noch bezüglich MOM, also unserem Ministerium hier für Arbeit, müssen die das auch noch bezahlen. Das kostet ein paar tausend Dollar hier so als.
Okay, ja, interessant. Also ich glaube, gerade für die da eine Möglichkeit suchen in Singapur, es wird immer eine Möglichkeit geben. Ich glaube, man muss da einfach auch ein bisschen kreativer sein und gerade das, was du auch gesagt hast, eben auch persönlich vor Ort sein. Das gilt ja nicht nur für Singapur, sondern auch für andere Jobs, wenn man sich im Ausland bewirbt, dass die Firmen natürlich wollen, dass man eben Commitment zeigt und zeigt, dass man da ist und nicht einfach irgendwie alles aus Deutschland macht. Also ich glaube, das ist ein sehr guter Tipp. Wenn wir ein bisschen zum Ende hin noch in die Zukunft gucken, zwei Fragen noch. Was sagt deine Freundin, wie du dich eingelebt hast bisher oder wie du dich da integriert hast? Und B, was sind eure Pläne jetzt in den nächsten 2 Jahren?
Also meine Freundin auch und ihr Sohn sagen, dass ich also der deutsche Singapurianer geworden bin. Also ich habe mich hier enorm eingewöhnt. Ich habe meine Lieblingsgerichte, also lokale Gerichte hier. Ich liebe es, Durians zu essen. Das sind diese großen Früchte, die kennt man vielleicht aus irgendwelchen, ich habe es mal gehört, ich habe es nicht gesehen, aus dem Dschungelcamp als Stinkefrucht. Ja. Ich liebe die heiß und innig. Also jetzt ist gerade wieder Saison. Wir haben gestern uns ordentlich mit Durians eingedeckt. Die futtern wir dann immer, also die essen wir dann abends gemütlich auf dem Sofa essend, sitzend direkt aus dem Kühlschrank. Da sind sie schön saftig. Ansonsten lokale Gerichte esse ich hier lieben gerne. Meine Lieblingssuppe ist Laksa, also so ein scharfer Nudeleintopf. Ich bin integriert, um das mal so zu sagen. Ich friere, wenn es nur noch 27 Grad sind, weil mir das einfach zu kalt ist. Ich habe einen großen Freundes- und Bekanntenkreis eben halt an Einheimischen mir Super. Aufgebaut und gefunden. Also ich habe zwar natürlich kenne ich auch im Schwung Deutsche. Wir treffen uns auch hin und wieder mal auf ein Bier, aber ansonsten die meiste Freizeit verbringe ich eben halt entweder hier mit Familie oder eben halt dann halt mit meinen einheimischen Freunden, wenn wir zum Beispiel Fahrrad fahren gehen.
Und Zukunft noch? Was ist geplant in den nächsten 2 Jahren? Wie sieht dein Leben dann aus?
2 Jahre ist natürlich nicht so besonders lang. Definitiv hier. Also ich werde definitiv hier bleiben. Ich werde das Land nicht verlassen und ich werde auch noch bei meiner jetzigen Firma bleiben, weil die hat mir, meine Jobaussichten sind recht rosig in dem Sinne. Also da kommt einiges Nettes auf mich zu, was ich machen will. Das ist so diese Bucketlist, wenn man schon in Asien ist, die ganzen Dinge abklappern, die alle nah bei sind. So wie Japan ist nicht weit weg, Australien ist nicht weit weg. Das sind alles immer nur so wenige Stunden mit dem Flugzeug. Das ist alles auf der Liste, was in den nächsten 2 Jahren so zu erledigen ist.
Ja, cool. Ich kann mich noch daran erinnern, mein erster Flug mit dem A380 war von Singapur nach Sydney und das waren, glaube ich, 7 Stunden oder so. Also ist, wie du sagst, ist ja nicht weit und war grandios. Also deswegen, da ist man halt wirklich an einer tollen geografischen Position, wo man halt viele Länder erkunden kann. Ne?
Das ist korrekt. Das ist Singapur ist nicht umsonst das Tor zu Asien.
Lutz, vielen herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut, mit dir heute im Podcast sprechen zu können. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich noch mehr, wenn wir vielleicht ein Update machen in 2 Jahren.
Ja, klar, können wir gerne machen. Und viel Spaß mit dem Podcast, viel Erfolg. Und ich hoffe, dem einen oder anderen hat das Zuhören irgendwie weitergeholfen. Und immer herzlich willkommen in Singapur. Hier sind, wie gesagt, alle Leute sehr offen.
Das war das Gespräch mit Lutz Rahe, der 2018 nach Singapur ausgewandert ist. Wenn du mal sehen möchtest, wie es da aussieht, wo Lutz lebt, dann komm auf den Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen, abonnier den, denn da bekommst du die Fotos zu dem, was du hier in den Folgen hörst. Wir verlinken auch einen Spiegel-Online-Artikel von Lutz, wo er noch ein bisschen mehr zu Singapur schreibt. Nächste Woche, meine sehr verehrten Damen und Herren, gibt es hier die 100. Folge im Podcast von Einfach Aussteigen. Wir feiern das Jubiläum mit einer ganz besonderen Episode. Sei gespannt und vor allen Dingen sei dabei. Bis nächste Woche. Alles Gute. Ciao.